Internet ist nicht tot.
Hier sind die Flaschen, was eine Sendung ist, in der sich gelegentlich Christoph Raffelt und Holger Klein zusammensetzen und gemeinsam trinken und reden, meistens über das Trinken und was uns sonst noch so einfällt mit Christoph Raffelt
und Holger Klein.
Heute gibt's endlich mal kein Rotwein. Ne? Finde ich super.
Weil letztes Mal gab's Sommer jetzt.
Letztes Mal war noch Sommer.
Jetzt ist auch Sommer.
War nicht letztes Mal noch Sommer? Da war es doch irgendwie noch wärmer und ich musste Rotwein trinken.
Ja, aber wer wusste das schon im Vorfeld? Die war ja zwei Monate vorher angekündigt. Normalerweise haben wir ja im Mai noch keinen Sommer.
Ja, Jörg Kachelmann wusste das.
Letztes Jahr war im April noch Winter. Ja? Tiefer Winter.
Stimmt. Ja. War das letztes Jahr?
Ja, letztes Jahr.
Das ist alles furchtbar. Ja, nee, ja, dann seid ihr verziehen. Ja. Seid ihr.
Danke.
Gerne. Da nicht für. Was gibt's denn Neues? Du warst schon wieder unterwegs. Du bist jedes Mal, wenn wir eine Sendung machen, warst du vorher irgendwie in irgendeinem coolen Ort und hast coole Sachen mit Wein erlebt, während ich hier in Siffhausen an der Spree Fahrräder, Autos und Motorräder durch Schlaglöcher manövrieren muss, ich armes Schwein.
Stimmt, das habe ich so halb mitbekommen. Ja, ich war in Wien, war ich.
Das hast du nur so halb mitbekommen, weil du was Besseres zu tun hattest, ne?
Ja. Erstmal war ich ja in Brüssel irgendwie mit so einer Apokalypse. Und jetzt, dann hat's nicht geklappt, Mist.
Akupalypse. Das ist aber ein schönes Akupalypse. Wort. Genau, du bist mit dem Bus nach Brüssel und zurückgefahren. Erzähl. Ja. Also mir hast du das ja schon im Burger erzählt.
Mit dem Bus genau. Ich habe es ja auch schon getwittert irgendwie, also sozusagen auf der deutschen Seite jedenfalls, bis ich zur Grenze gefahren bin, noch live und danach habe ich es dann gelassen, weil ich es auch nicht mehr ausgehalten habe, es weiter zu twittern. Ich bin mit Eurolines gefahren. Das sind diese weißen Busse mit dem blauen Schriftzug und ich wusste schon, dass das eine harte Tour werden würde, weil man setzt sich ja nicht einfach so irgendwie abends um 11 in den Bus und fährt die Nacht durch, weil Bus ist ja immer eng, zumal wenn man Übergewicht hat.
Aber du hast ja nicht nur Übergewicht, du hast ja auch noch Überlänge. Also diese Bussitze,
ich hab auch noch Überlänge,
diese Bussitze sind ja gefühlt für Leute, die irgendwie zwischen 1,60 und 1,70 groß und nicht schwerer als 60 Kilogramm sind.
Genau, und ich bin irgendwie 1,93 groß und habe auch relativ lange Beine, also auch relativ lange Oberschenkel, wie ich immer wieder feststelle, wenn ich so in Flugzeugen neben anderen Leuten sitze, dann quetsche ich halt irgendwie meine Beine da rein und es geht kaum, ne? Und das war halt in dem Bus auch so.
Und das Gemeine ist ja, ich kenne das ja auch aus dem Flugzeug, ne? Du hast dann, wenn du sowieso Übergewicht hast, du hast halt auch einen größeren Arsch und der schiebt wiederum die Knie weiter nach vorne, sodass du dann immer vorne andockst. Das ist alles so zum Kotzen. Das
ist so schlimm.
Und du kannst ja sogar zwei Sitze. Also was ich mir ja vorgenommen habe, ist, wenn ich irgendwann mal mit dem Bus so eine Fernreise mache, buche ich einfach zwei Tickets. Weil das ist so billig, mit dem Bus zu fahren.
Nee, ist ja gar nicht so billig gewesen. Nein? Das hat von Hamburg nach Brüssel hat das 115 Euro gekostet.
Das ist nicht billig.
Nö, genau. Und mit dem Zug, mit der Bahncard wäre ich auch nicht viel teurer gewesen. Allerdings natürlich hätte ich dann eben eine Übernachtung in Brüssel mehr gehabt. Also ich besuche halt meinen Sohn da, ne? Mein Sohn wohnt in Brüssel und hatte irgendwie Geburtstag und auch sonntags halt und es war ja Pfingsten und der hat halt irgendwie seine Freunde da gehabt und fand es halt toll, mich auch da zu haben. Ne? So oft bin ich halt nicht in Brüssel. Und wenn ich mit dem Zug gefahren wäre, dann hätte ich halt schon wieder um drei, glaube ich, aufbrechen müssen da. Und er hatte gerade um zwei halt für zwei seine Freunde eingeladen. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich beiß mal einen sauren Apfel und mach das mal mit dem Bus. Dann spare ich mir zumindest auch noch eine Übernachtung. Das kostet ja alles immer so ein Wochenende. Brüssel kostet mich halt immer einen Haufen Geld unterm Strich. Und da muss ich halt irgendwie gucken, wie ich es hinkriege. Und unterm Strich war das dann halt schon günstiger, weil ich halt die zweite Übernachtung nicht mit dabei hatte. Aber alles andere war halt totaler. Also es war wirklich ganz schlimm. Also der Bus kam viel zu spät. Er war komplett bis auf den letzten Satz voll. Und das Ding war total abgerockt. Ja. Also es war laut, es war eng eben, also eben auch noch ein enger alter Bus mit noch ungemütlicheren Sitzen. Die Stoßdämpfer waren total runter. Irgendwo zwischen Bremen und Münster ist irgendwie ein Teil der Toilettentürverkleidung abgefallen, sodass es dann auch noch nach Pisse gestunken hat. Ah, Schlüssel. Ja. Dann wirst du halt dieses Eurolines, das ist halt, da fahren halt auch die ganzen... Also fahren halt Gastarbeiter und weiß ich nicht wer durch die Gegend, ja. Und das wissen, weiß die Polizei und deswegen halten die einen auch schön an jeder Grenze an.
Ach so, weil könnte ja Schmuggel dabei sein.
Ja, da werden halt die, es könnte Schmuggel dabei sein, aber es werden eigentlich die Pässe kontrolliert, ja. Mhm. Und dann haben sie halt auch Leute rausgezogen, ja. Und man wundert sich ja auch, die Leute fahren wirklich da über die Grenze und haben überhaupt keine Pässe dabei, ja. Und normalerweise. Die werden sich
vielleicht gedacht haben, naja, Schengen.
Nee, ja, das glaube ich aber nicht. Eigentlich sind die doch gut vernetzt, glaube ich, auch so untereinander. Normalerweise müssten die das eigentlich wissen. Ich glaube, die lassen es irgendwie drauf ankommen. Ja?
Ach so.
Die fahren dann irgendwie durch die Gegend und lassen es drauf ankommen. Dann klappt's halt nicht. Mhm. Der Knaller, der absolute Knaller war, also ich war schon ziemlich durch, als ich in Brüssel ankam, mhm. aber der Knaller war, dass ich am Sonntagabend dann da am Bahnhof stand, das ist dann auch alles so schummrig, ja. Also in Brüssel irgendwo hinterm Bahnhof lungern dann die Leute rum, dann kommt halt irgendwann ein Bus angefahren, das ist alles irgendwie komisch organisiert. Genau. Also,
sind Sie hier Stricher oder warten Sie auf den Bus?
Ja, sowas. Ne? Das mischt sich dann so ein bisschen und
ich blas dir einen für ein Ticket.
Mhm. Dieser Bus, mit dem ich gefahren bin, der kam aus Oslo, also Oslo, Kopenhagen, Lübeck, Hamburg, Bremen, Brüssel irgendwie und dann nach Paris und dann weiter nach Bordeaux. Das heißt, kannst du dir ausrechnen, ich bin samstags morgens in Brüssel angekommen, dann ist der weitergefahren und sonntagsabends kam der dann wieder zurück und stand dann in Brüssel vor
mir. Das heißt,
mir
ich dachte, genau derselbe ach, du Bus.
Scheiße, ja, derselbe, nicht der gleiche, Alter. Derselbe, ja. Und vorher waren irgendwie auch von Eurolines irgendwie drei nach Berlin und weiß ich nicht wohin gefahren, die waren alle ziemlich modern und nach Hamburg kam dann dieses Scheißteil, ja. Das war schon echt.
Hast du versucht, sowas zu reklamieren? Weil eigentlich müsste man sowas doch reklamieren. Eigentlich müsste man von unterwegs die Bullen rufen und sagen, hier, ich sitze gerade im Bus, ziehen Sie den mal raus, der macht nicht den Eindruck, als wäre der überhaupt verkehrssicher.
Ja. Ja,
einfach nur, um rumzustressen, aber das stresst aber dann dich dann ja genauso.
Dann stehst du nachher noch da und da ist kein Bus mehr da. Ja. Dann stehst du irgendwie da mit so einem Trupp auf irgendeinem nachts um drei.
Autobahnrastplatz.
Ja. Und du kannst nicht mal, wenn es ginge, theoretisch, ne? Theoretisch könnte man ja vielleicht schlafen.
Ja.
Aber erstmal macht er dann zwei Pausen. Ich meine, klar, der Busfahrer fährt halt auch die ganze Strecke Brüssel-Hamburg, ne?
Mhm.
Wird genau in Brüssel gewechselt und dann wieder in Hamburg. Das heißt, er fährt die 8 Stunden, muss eine Pause machen. Dann hast du die zweimal Pause durch die Polizei. Einmal dann, wenn du nach Holland reinfährst und dann wieder, wenn du nach Deutschland reinfährst. Ja, und dann hat er noch irgendwann noch ein viertes Mal gehalten, als er dann nämlich diesen auf irgendeinem Spezialparkplatz dann noch diese Toilette gereinigt hat. Das muss dann auch der Busfahrer machen. Ja. Das war schon echt ein Trauerspiel. Das muss ich echt sagen. Also es war das erste und letzte Mal mit Sicherheit. Also
du hast aber auch immer Pech mit sowas. Also ich bin selber noch nie mit so einem Bus gefahren. Eine Freundin von mir fährt gelegentlich von Dresden aus so nach Berlin oder mal rüber nach Westdeutschland.
Ja, das ist alles kein Problem. Das hätte ich selbst mit dem Ding auf einer Arschbacke abgerissen. Ja, aber das sind ja alles
moderne Busse. Die kotzt halt gelegentlich, weil irgendwie die Mitreisenden fies sind. Also du hast ja immer das Problem, dass die Leute viel zu wenig von Körperpflege halten und dann halt trotzdem in so enge Räume sich zu anderen
Darüber habe ich jetzt gar nicht gesprochen. Das wollte ich jetzt hier auslassen, weil wir Wein trinken. Oh Gott. Verstehst du? Oh
Gott.
Ja.
Nee.
Da könnte ich noch ein bisschen was sagen, das habe ich jetzt gelassen.
Ja, nee.
Das reicht ja auch so.
Ja, ich werde das irgendwann mal ausprobieren. Aber es gibt jetzt einen neuen Zug zwischen Berlin und Hamburg, habe ich heute gelesen.
Echt?
Und zwar ist das irgendwie ein Interregio oder so, den die Bahn extra eingesetzt hat, um die Buskonkurrenz irgendwie ein bisschen auszuhebeln. Weil die haben ja die Busse komplett verschlafen. Ne? Also die Bahn haben mal wieder gedacht, wir sind hier dick Schiff, ey, wir haben das alles nicht nötig. Und jetzt nehmen die Busse den, ich weiß, stand heute, glaube ich, in der FAZ oder so, den 20 Millionen Euro Umsatz
weggenommen übers
Jahr.
Ja,
und
genau.
Es gibt jetzt offensichtlich
eine Zugstrecke. Das habe ich nur so in der Überschrift gesehen, ja.
Und es gibt offensichtlich eine Zugstrecke zwischen Berlin und Hamburg, die kosten 20er pro Richtung. Und da fährst du halt nicht mit dem ICE in, weiß ich nicht, 1:50 oder wie lange fährt, sondern dauert dann 3 Stunden Interregio. Aber das kann man halt auch
für 19 bringen. Oder sowas, ne? Ja, genau. Ab 19 Euro oder so. Ja, stimmt, das habe ich hier schon irgendwo angeschlagen gesehen.
Ich finde, das kann man echt bringen. Ja. Also 3 Stunden in so einem Interregio sitzen, das ist okay. Also ich war, ja, doch, das geht.
Ja.
Außerdem hat man da dann durchgehend Internet, weil der langsam fährt, ne?
Ja. Ja, ja, sowas kündigen die in Eurolines dann auch an, ne? Irgendwie Komfortbus, Internet, bla bla. Ja, ja, komm. Ja, alles klar.
Vier Sternebus.
Jetzt am Wochenende bin ich irgendwie mit mit Niki Air. Ich glaube, also eigentlich mit Air Berlin, ne? Aber Niki Air, das ist wahrscheinlich Niki Lauda, oder?
Ja, genau, das ist ehemals Lauda.
Früher Lauda Air und jetzt Niki. Okay, alles klar. Also mit denen bin ich dann auch nach Wien geflogen. Ich war in Wien das erste Mal. Das war wunderbar. Das Wetter war super. Es war eine Weinmesse natürlich, ne? Warum? Sonst bin ich ja selten unterwegs. Also Wein. Die ist alle zwei Jahre in Wien in der Hofburg, also mitten im ersten Bezirk.
Also auch nicht so eine Messesituation, wo es irgendwie kalt und ungemütlich ist, sondern...
Nee, genau.
Oh, cool.
Nee, in der Hofburg irgendwie in zig Räumen und hat dann irgendwie... natürlich auch, schafft natürlich andere Probleme. Ist halt eng, dann in den Gängen stehen die dann und sehr laut, aber hat echt Spaß gemacht. Also das war echt gut. Drei Tage ist die Messe, alle zwei Jahre eben nur, finde ich auch jetzt nicht so schlecht. Und parallel dazu war die Raw, also die, das ist eine Naturweinmesse, die jetzt das dritte Mal in London stattgefunden hat und jetzt zum ersten Mal auch in Wien. Also als Parallelveranstaltung oder Ergänzungsveranstaltung, wie man es nimmt. Mhm. Und ja, super. Das war echt gut. Und Wien ist halt toll. Also das, was ich jetzt so gesehen habe, fand ich echt gut. Also einmal so Messe organisieren und sowas können die. Service können die. Ja, das ist echt gut. Und Essen machen können sie auch.
Hast du irgendwas Spektakuläres gefunden?
Nö. Nö, also ich habe leider, ich habe mich auf einen Wiener verlassen und habe irgendwie ein echt schlechtes Wiener Schnitzel gegessen.
Was, in Wien?
Bei Wieset Fiegelmüller, das ist irgendwie der bekannteste Laden in Wien, aber es war echt kein gutes Schnitzel.
Ach, schade.
Leider. Ja, wobei, dafür habe ich sehr gut Tafelspitz gegessen.
Wie kann man denn eigentlich so ein Schnitzel versauen?
Ja, letztlich war es dann doch irgendwie, also... Was ich dann jetzt irgendwie über Twitter mitbekommen habe, ist, dass wir irgendwie das Fiegelmüller-Schnitzel bestellt haben und nicht das originale Wiener Schnitzel bei Fiegelmüller. Mhm. Das haben wir irgendwie verkackt, obwohl eigentlich nur 10 Positionen auf der Speisekarte gab. Aber wir haben es alle nicht gesehen. Wir waren da zu sechs und wir haben alle nur dieses eine Schnitzel gesehen. Vielleicht gab es das auch irgendwie gerade da nur. Also es war ein Schweineschnitzel. Es war irgendwie ein Wagenrad groß, total platt geklopft und sah halt aus wie so Formfleisch, ne? Mhm. Und war halt so, also die Panade klebte so am Fleisch, ne? Das war halt nicht so aufgegangen, wie man sich das so vorstellt bei einem Wiener Schnitzel, ne?
Ja.
Also wenn du jetzt ins Julesch gehst, dann hast du halt ein richtig gutes Schnitzel, ne? Oder zwei, besser gesagt. Und da hattest du halt einen riesigen Teller voll und das wird ja dann auch so schnell trocken und nee, also das war, und der Erdäpfelsalat irgendwie, der Kartoffelsalat war total süß, also das war alles nix. Nix.
Ach, schade.
Aber ich habe einen guten Burger gegessen.
In Wien.
Ja. Und ich habe gelernt, dass, Moment, wie ist es jetzt nochmal? Wie ist denn das jetzt nochmal? Butterschnitzel, genau, das Butterschnitzel, Kalbsbutterschnitzel,
das klingt
kein
gut.
Schnitzel ist, sondern im Prinzip sowas wie eine Frikadelle, also wie so also durch den Wolf gezogenes Fleisch, was dann kurz angebraten wird und dann in den Ofen kommt, ja. Mit Sahne und so. Ja. Ist ja alles immer mit Sahne.
Ja, sonst macht das ja auch nicht glücklich.
Macht auch keinen Spaß. Butter oder Sahne oder beides.
Also beides.
Sahne-Butter-Schnitzel
genau.
Mit Butter Sahne, und genau. Das habe ich dann gelernt, weil ich dachte, oh geil, Wiener Schnitzel. Kalbsschnitzel, dachte ich, stand ja nicht Wiener davor. Kalbsschnitzel, super. Es war in einer sehr netten Außenwirtschaft irgendwie. Und ich hatte Hunger bis unter beide Arme, weil ich irgendwie den Samstag den ganzen Tag unterwegs war eben. Und dann kam halt diese frikadellenähnlichen Teile. Nee, es war sehr lecker, aber es war halt nicht das, was ich erwartet habe.
Das ist halt ungefähr so, wie wenn du hier bei uns in der Ostzone ein Zigeunerschnitzel essen gehst. Oder es gibt Zigeunerschnitzel.
Ach so,
Zigeunerschnitzel, ja genau. Ne, Zigeunerschnitzel ist ja, nee, nicht Zigeuner, Quatsch, doch, Zigeunerschnitzel. Ist Zigeunerschnitzel? Nee, warte mal.
Ja, was denn?
Nee, Jägerschnitzel, Entschuldigung. Es gab immer Jägerschnitzel mit Paprika und genau. Es gab immer Jägerschnitzel mit Paprika und Zigeunerschnitzel, Jägerschnitzel mit Pilzen und Zigeunerschnitzel mit Paprika hieß es immer früher. Nee, du gehst ein Jägerschnitzel essen und denkst so, oh geil, Jägerschnitzel. Und dann kriegst du halt ein Stück paniertes Stück Jagdwurst und dazu irgendwie Nudeln oder so.
Jagdwurst,
panierte Jagdwurst mit so einer Tomatentunke. Ich finde das sehr, sehr fies.
Ich
finde
das,
Wurst das sowieso äußerst fragwürdig. Also da muss für Wurst, da muss man echt Meister sein. Und ja, ich glaube nicht, dass,
sein, ja,
dass wenn du in der Kantine panierte Jagdwurst mit Tomatentunkel kriegst.
Fleischabfall.
Genau, das ist dann Separatoren Scheibchen.
Ja.
Ach, schlimme Sache, ganz schlimm. Mhm. Lass uns trinken. Komm, das hält doch keiner aus.
Ja, lass uns trinken, genau. Wir fangen an mit Scheurebe.
Scheurebe.
Wir haben drei Flaschen heute, wie immer eigentlich.
Drei Flaschen,
wie immer. Wieder drei Flaschen eines Weingutes, nämlich dem drei Weine vom Weingut Bickelstumpf. Zeige ich nachher nochmal was zu. Aber wir haben drei Weine aus dem Jahrgang 2013, also aktuell. Die beiden, also zwei Silvaner und eine Scheurebe. Die beiden Silvaner nachher nebeneinander am besten. Am besten auch in zwei Gläsern.
Oh.
Ja, weil ich dachte, hatte ich ja letztes Mal auch angesprochen, ist eigentlich schön mal eine Rebsorte auch von einem Weingut zu probieren, die halt auf zwei verschiedenen Böden wächst.
Mhm, ne? Stimmt.
Und das ist halt in hier der Fall, weil das Weingut Bickelstumpf, also viele Weingüter haben unterschiedliche Lagen mit unterschiedlichen Böden, aber hier ist es nochmal ganz prägnant, weil die Lagen auch nochmal 30 Kilometer voneinander entfernt sind. Und das ist halt etwas seltener schon. Das kommt halt dadurch zustande, dass die Eltern der jetzigen Weinmacher in den 70ern geheiratet haben und die Familienlagen praktisch in ein Weingut aufgegangen sind. Und die einen liegen halt oberhalb von Würzburg und die anderen unterhalb.
Mhm.
Ja, und eine Lage davon ist der Johannesberg.
Glücklicherweise habe ich zwei Gläser hier stehen. Ja,
ja, Gott sei Dank.
Ah,
ja. Die anderen jetzt am... Ja, was machen die anderen jetzt? Die müssen sich noch eins holen, aber die müssen ja auch nicht irgendwie am Mikro sitzen. Genau.
Nee, eben.
Ja.
Ich habe sogar drei Gläser.
Genau, hier. Und eine der Lagen ist der Johannesberg in Tüngersheim. Das ist so knapp oberhalb von Würzburg. Und das ist eine Muschelkalklage. Und die andere ist eben vor allen Dingen Buntsandstein. Und
darf ich das jetzt schon aufmachen?
Da wächst eben neben ja, klar. Oh, okay. Neben Silvaner wächst da eben unter anderem Scheurebe.
Mhm.
Auch Riesling und andere Sachen, aber da wächst schon Scheurebe. Die Bickels, die haben eine relativ alte Scheurebenanlage. Also die sind schon einige Jahrzehnte alt. Und genau, das probieren wir mal als erstes.
Scheurebe. Was war Scheurebe nochmal? Das war doch auch irgendwie so. Die einzige
entnazifizierte Sorte in Deutschland, ja.
Genau. Die ist entnazifiziert?
Genau.
Erklär.
Scheurebe ist eine Neuzüchtung. Also Neuzüchtung heißt Anfang letzten Jahrhunderts. Also die ist jetzt, die wird glaube ich, die müsste jetzt so bald 100 Jahre alt sein. Und die ist gezüchtet worden von einem Georg Scheu.
Ah.
Der in Alzey in Rheinhessen gearbeitet hat, an der Landesanstalt für Rebenzüchtung. Und der hat Riesling mit der Bukettrebe, das ist irgendwie etwas, was selten oder so gut wie nie reinsortig vorkommt. Aber Bukett sagt ja schon, also eine relativ blumige Rebsorte verschnitten, also gekreuzt. Und da kam eben eine Neuzüchtung bei raus. Und die hat relativ lange, hat die... Sämling 88 geheißen.
Sämling 88?
So teilweise. Ja. Das war irgendwie wahrscheinlich der 88. Versuch, den er gemacht hat, aber jetzt ist klar.
Ach so, ich dachte, ne? Wegen Heil Hitler. 88. Ach so, okay.
Ja, eben. Nee, aber das haben die natürlich, ist ja klar, ne? War dann halt eine sehr deutsche Sorte, wie du dir vorstellen kannst, auch im Dritten Reich. Genau. Und die ist dann nachher sozusagen entnazifiziert worden hier, indem man sie eben umbenannt hat. Und seitdem heißt sie Scheurebe.
Ein Glück.
Eigentlich.
Obwohl das sehr lustig wäre, wenn die ganze Zeit irgendwie so ein Wein,
ja, die Österreicher sind da schmerzfeier, da steht noch häufiger Sämling 88 drauf. Aber wundert uns das? Nein.
Ich war gerade in Darmstadt bei der Gesellschaft für Schwerionenforschung. Das sind die neue Elemente basteln. Also sie haben halt so eine Beschleunigerkaskade, also so eine Teilchenbeschleunigerkaskade und erzeugen neue Elemente und die neuen Elemente bekommen dann halt Namen. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess, wie die Namensvergebung geht. Und das erste neue Element, was sie gefunden haben, war, glaube ich, ich weiß gar nicht, was das erste ist. Es gibt halt eins, das heißt Darmstadtium, weil es halt in Darmstadt.
Darmstadtium,
ein bisschen doof klingt das eigentlich. Es gibt auch ein Hassium, weil es aus Hessen kommt. Und dann habe ich halt auch gefragt, wie ist denn das so? Darf jetzt irgendwie, wer es erfindet, darf sich das aussuchen oder sowas? Und dann sagt halt der Wissenschaftler, mit dem ich gesprochen habe, auch, naja, nee, kannst du halt auch nicht bringen, weil stellen Sie sich mal vor, zwischen 33 und 45 hätten Wissenschaftler Elemente benennen dürfen. Dann hätten wir heute halt ein Problem im Periodensystem. Fand ich auch sehr lustig. Ah ja, Hitlerium, Goebbelsium. Sowas halt. Oh Gott. Schlimm, oder? Obwohl das doch total cool, ja, wenn du es irgendwie Knallgasversuche mit Hitlerium.
Darauf ein. Ja, mittlerweile 88. Geht das wieder, aber weil man sich da halt bepissen kann vor Lachen, aber ja. Das kann man eigentlich auch erst wieder seit ein paar Jahren so richtig, ne?
Ja, seit sich einigermaßen rumgesprochen hat, dass diese Leute im Grunde Witzfiguren, also dass diese Leute Witzfiguren waren und unsere Vorfahren so dumm waren, Witzfiguren hinterher zu rennen, ja.
Ja, so.
Dummerweise sind die Auswirkungen der Witzfiguren alles andere als lustig. Ja. Naja.
Ja, bis heute.
Trotzdem Witzfigur. Der Chat sagt, die Scheurebe riecht nach Grapefruit und ich stimme da dem Chat zu. Mhm. Das macht es auch einfacher für mich.
Ja, ne? Musst nicht selber nachdenken.
Genau, selber denken ist ja auch irgendwie total überwältigend. Ich bin halt ein echt super Untertan. Was ist das denn jetzt? Also selber denken. Die selber denken, die stehen immer auf den Montagsdiskussionen und plappern das nach, was die anderen sagen, die sagen, dass sie selber denken sollen.
Montagsdiskussionen?
Montagsdemonstrationen, habe ich Diskussionen gesagt? Ich habe Diskussionen gesagt, ja. Ich bin schon ein wenig erschöpft. Ich bin erschöpft. Der Tag war sehr anstrengend. Ja,
Grapefruit zum Beispiel. Noch was Grünes drin, so Stachelbeer oder so? Nicht wirklich, ne?
Nee, aber grün ja.
Also hat es schnell mal. Man sagt, man redet von bei der Scheurebe auch gerne mal vom deutschen Sauvignon Blanc, weil der halt manchmal so eine ähnliche Aromatik hat, also ein bisschen Duft, also so grünlich, so leicht grünlich duftend, aber eben wirklich auch eine Aromarebsorte. Ne? Mhm.
Ich würde also das Grüne, also es ist Grapefruit, es ist was Grünes. Ich sage jetzt mal ein Fitzelchen Stangensellerie, der in einer Grapefruit steckt. Ich finde, das Grüne hat eher was Gemüsiges als was Obstiges.
Finde ich auch, ja.
Also das ist so
vorhin auch schon, als ich das eingeschüttet habe, war es noch ein bisschen prägnanter. Da hatte ich das auch im Sinn, dass es eher was Gemüsiges als was Obstiges ist, ja.
Noch ein Duft aus dem Chat, Passionsfrucht. Auch Dingsbums genannt. Wie hieß sie nochmal? Papaya? Maracuja. Maracuja, genau.
Nee, Maracuja einfach nur. Ja. Ich habe auch relativ lange gebraucht,
bis ich
das abgespeichert habe, dass es eigentlich ja dasselbe ist.
Aber warum heißt es eigentlich, Passionsfrucht steht doch eigentlich nur auf der Haribo-Tüte, ansonsten heißt es doch überall Maracuja, oder nicht? Wahrscheinlich steht auch heute...
Heißt im.
Wahrscheinlich steht es auch heute nicht mehr auf der Haribo-Tüte.
Ich glaube, es heißt... einfach so, weil es anderswo Passion Fruit heißt, ne? Mhm. Oder? Haben wir es irgendwie
gut so ein bisschen sein,
übernommen?
Ich sehe gerade bei mir im Regal steht noch ein komplettes Päckchen also von der EM Panini-Bildchen. Ich habe gerade gedacht, mal gucken, ob das klappt, dass ich die in mein WM-Album einklebe. Das merkt bestimmt niemand.
Also ich muss halt. Du was machst? Was?
Die Panini-Bildchen von der EM, die ich noch übrig habe, könnte ich doch, also mein Panini-Bildchen von der WM dieses Jahr ist nicht voll. Und da könnte ich ja dann von der EM alte Fotos reinkleben und dann verhökere ich das. Fiel mir nur gerade auf. Ich bin heute schon wieder so albern immer. Der Chat sagt oft Passionsfrucht. Sternfrucht aus dem Chat. Sternfrucht statt Sellerie. Das Gemüsige, das grüne Gemüsige. Sternfrucht, sehr gut.
Grünlich, ne?
Ja, genau. Und schmeckt eigentlich total scheiße, weil du erwartest Obst und ist dann halt irgendwie doch Sellerie. Sternfrucht.
Und schon probiert oder?
Nee, noch nicht.
Bisher nur geschnuppert.
Ich schwenke noch. Es wird auch zunehmend gemüsiger. Ich finde, das Obst geht langsam weg. Hier, schwenken, Atmos schwenken. Na, müsst ihr schon? Oh, sehr lecker.
Ne? Ja, finde ich auch.
Natürlich müssen wir das sagen, weil wir die Flaschen für lau gekriegt haben. Also eigentlich schmeckt das gar nicht, aber wir sagen das jetzt. Wir tun jetzt so. Nee, aber wirklich lecker. Was hätten wir bezahlt, wenn wir den hätten bezahlen müssen? Nein, anders. Was hätten die anderen bezahlen müssen, wenn sie...
was haben die anderen bezahlt?
Ah, genau.
Genau. Ich muss gerade tatsächlich selber nachgucken. Ich
hier Chat, was habt ihr bezahlt? Sag doch mal. Chrysophyllax weiß das doch auswendig. Das ist doch. Der weiß das. Meine Güte, ist der lecker. Boah, der ist so schön saftig irgendwie. Das ist so.
Ja, total saftig.
Wie in so einen Braeburn-Apfel beißen, ja. In so einen ganz schönen, dicken, fetten. Ja, 39 Euro fürs ganze Paket.
Ja, 39 Euro fürs ganze Paket. Ich muss selber nachgucken. Ich habe es einfach vergessen. Das war aber auch ein Sonderpreis.
Toll. Ist der. Werden die anderen jetzt etwa noch besser?
Das werden ganz andere Weine sein.
Okay.
Die müssen jetzt nicht unbedingt besser sein, aber sie es sind halt ganz andere Weine. Also ich denke mal, dass der jetzt auch so um die 12, 13 Euro kostet.
Okay, ist aber wert.
Ja. Ja. Aber es ist eine sehr schöne Scheu. Also es ist, weil sie nicht, ich finde sie nicht fruchtig überladen. Es ist halt genau das, was, was sie von einem deutschen Sauvignon Blanc, so wie er meistens hergestellt wird, eben total unterscheidet. Also man hat nicht diese grünen, heftig grünen Noten, also das sogenannte Pyrazin, also dieses Katzenpisse oder grüne Paprika oder sonst irgendwas, Stachelbeere, und auch nicht in extremem Maße diese Maracuja-Noten. Die sind zwar da, aber sie sind jetzt nicht so, die machen jetzt nicht so Bam, ne? Und hauen dir irgendwie, klatschen dir irgendwie so die Frucht um die Ohren, sondern das ist total stimmig irgendwie, finde ich. Das ist einfach eine schöne, eine richtig angenehm schöne Frucht, die die nicht übertrieben ist.
Es ist, also ich finde das vor allen Dingen sehr beeindruckend, weil Scheurebe, ich habe mit Sicherheit schon öfter eine Scheurebe getrunken, alleine schon bei dir, meine ich mich zu erinnern.
Ja.
Woran ich mich aber sehr erinnere, ist die Scheurebe oder eine Scheurebe ist einer der ersten deutschen Weißweine, die ich überhaupt willentlich und wissentlich getrunken habe. Sagen wir wissentlich. Willentlich habe ich natürlich immer alles gesoffen, als ich jung war. Aber ich erinnere mich dran, also es gab so zwei Weißweine, also ich erinnere mich an zwei Weißweine, nee, eigentlich an drei. Das eine war der Gutedel, der mir im Kofferraum explodiert ist. Du erinnerst dich?
Ja.
Was der, der Running Gag seit, naja. Also der Gutedel war einer und die Scheurebe eben auch. Und ich habe die Scheurebe kennengelernt so, dass ich den Namen Scheurebe schon missinterpretiert habe als irgendwas, wovor man scheut. Weil das war ein sehr fieser Wein. Ja. Ich weiß nicht mehr, was ihn fies gemacht hat. Aber ich weiß es war ein fieser Wein, den ich damals gegangen. Wir haben halt immer Scheurebe, Gutedel und Orvieto Classico, also Supermarkt Dingsi. Das war recht häufig.
Ja, genau.
Und umso spektakulärer finde ich diese Scheurebe jetzt, weil die halt nicht so ist, dass man weglaufen will, sondern ich würde das Ding jetzt, damit kann man sich ja super besaufen. Und vor allen Dingen läuft der nach diesem Schluck, läuft der so das Wasser nochmal im Mund zusammen, ohne dass es so eine fiese Säure ist. Also es ist halt, es ist wunderbar gemacht. Der ist echt toll. Respekt.
Respekt. Ich habe ja jetzt, gucke jetzt gerade nochmal nach, weil ich tatsächlich irgendwie jetzt nochmal wissen wollte. Also die 12er Scheurebe, die kostet ja irgendwie überall so um die 19 Euro die Flasche, ne? Jetzt weiß ich gar nicht. Ich muss nochmal nachfragen und schreib's dann.
Also es ist jedenfalls kein günstiger Wein. Also den kaufst du den mal nicht.
Es ist
den kaufst du den mal nicht eben, um ihn zu zechen, ne?
Ja, ne, das stimmt. Ich überlege jetzt gerade, ich weiß auch nicht, ich komme jetzt einfach nicht drauf. Ich wollte ursprünglich den fränkischen gemischten Satz haben. Das ist ein weiterer Wein vom Weingut. Also gemischter Satz heißt ja, dass eben verschiedene Rebsorten im Weinberg direkt angebaut werden in einem Feld sozusagen und gemeinsam geerntet werden. Ne? Da haben wir ja schon häufiger drüber gesprochen. Das ist halt die alte Art, wie man Wein gemacht hat
früher. Cuvée, bevor man ihn keltert, ne? Schon im Grunde.
Ja, sozusagen, genau. Genau. Und das ist aber eben für einige eben auch die Art, wie man sozusagen einen wirklichen Terroirwein erzeugt. Also sprich, wo der Boden wichtiger ist als die einzelne Rebsorte. Also man spricht ja total häufig von Terroir. Also was ist jetzt Terroir? meine Interpretation ist eigentlich, da bin ich jetzt natürlich auch nicht alleine, aber wenn ich diesen Begriff nenne, dann meine ich sozusagen, es ist der Boden, es ist das Mikroklima, es ist die Rebsorte und es ist die Hand des Winzers natürlich immer dabei, weil der Winzer total viel verändert, ne, im Weinberg, mit der Arbeit, die er im Weinberg macht und später natürlich auch im Keller. Selbst wenn er so wenig wie möglich macht, entscheidet er immer, wie ein Wein nachher schmeckt. Und beim gemischten Satz ist es halt so, dass die Rebsorte, die einzelne Rebsorte eben weniger zählt, sondern eben eher das Gesamte und dass man da, so ist zumindest die Idee von manchen Winzern, dass man da halt dann jetzt nicht sagt, das ist Riesling von, sondern es ist Buntsandstein und da steht halt was drauf und der Wein transportiert eher den Buntsandstein oder den Muschelkalk oder den Schiefer oder so, ja, als dass er eben selber irgendwie als Rebsorte zählt, ne?
Was er ja auch tatsächlich tut, also ja. Zumindest, also selbst auf meinem Geschmacksniveau und auch schon sehr früh, als ich noch viel, viel undifferenzierter geschmeckt habe, konnte ich erkennen, zumindest, dass andere Böden im Spiel gewesen sein müssen, weil es halt entweder irgendwie nach feuchtem Schiefer eher gerochen hat und geschmeckt hat oder halt nach, weiß ich nicht was, ja, eher blumig und so. Das funktioniert ja tatsächlich, das finde ich eigentlich das Schöne daran. Man spürt einen Unterschied, ob der jetzt immer genauso ist, wie die Weinredner sagen, ist ja dann jedem überlassen, also weil Geschmack ist ja dann doch sehr individuell. Habe ich eigentlich schon mal dir empfohlen, wo du sagtest, der Winzer, der macht ja sehr viel im Weinberg. Ich habe ein sehr, sehr schönes Buch, auch ein Hörergeschenk, ein Comic von Etienne Davodeau. Der ist Comiczeichner ganz offensichtlich, sonst hätte er keinen Comic gezeichnet. Und ein Freund von ihm ist Winzer. Ja. Und zwar auch so ein Esoterik-Winzer, ne, so mit Kackhörnchen und Bestäuben und tralala. Dieser Winzer hat keine Ahnung von Comics und der Comiczeichner Davodeau, der hat keine Ahnung von Wein und die sind halt ein Jahr lang zusammen rumgezogen. Und der Comiczeichner hat was über Wein gelernt, auch wirklich Weinberg, Weinbau gelernt in der Zeit. Und der Winzer hat Cartoons begreifen gelernt. Und das Ganze hat Davodeau in einen Cartoon verarbeitet.
Das ist ein Bordeaux-Winzer, ne?
Ich glaube, ja, es ist ein Bordeaux-Winzer, ja. Und es ist der Comic heißt Die Ignoranten. Das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Buch.
Also wenn es das Gleiche ist.
Musst du auf deine Wunschliste tun, dann schenkt es dir vielleicht jemand.
Ja, das kann sein.
Das kann sein.
Also wenn es das Gleiche ist, es gab... ich hatte mal von einem gelesen, also der Wein hieß Chambre de Trey, wenn ich mich nicht irre. Und der Winzer, der macht halt, also der ist Kellermeister bei Pontet-Canet, einem der bekannten Bordeaux-Weingüter, von denen du auch noch ein paar Flaschen 2006 im Keller hast.
Ich wollte gerade sagen, Pontet-Canet.
Die haben halt komplett auf Biodynamie umgestellt. Ne? Ja. Und der hatte aber selber eben noch ein kleines eigenes Bordeaux-Weingut und über das ist halt ein Comic entstanden auch. Und das hat irgendwie dazu geführt, die Japaner stehen ja total drauf. Die haben halt danach, also erstmal war der Comic eben bekannt in Japan, danach haben sie halt das Weingut komplett leer gekauft. Innerhalb von kurzer Zeit sozusagen.
Ich weiß nicht, ob du kannst jetzt nichts mehr. Du kannst also jetzt nichts mehr von diesem Wein kaufen, weil die Japaner die Preise so hochgetrieben haben, dass es für uns ein unerschwinglich
ist. Doch, nee, das, also wenn es das ist, also wenn ich das richtig irgendwie jetzt abgespeichert habe. Nee, Chambre de Trey, das habe ich im November letzten Jahres das erste Mal probiert und ich habe damals den Artikel übertitelt mit so ziemlich das Beste, was ich bisher an Bordeaux gekauft habe. Der macht zwei Weine, einen für um die 10 Euro und einen für 16, 17 Euro. Der um die 10 kommt eben aus dem Steingut bzw. Betonfass sozusagen, also aus dem großen Betonbehälter. Der teurere Wein kommt aus dem Holz. Aber der einfache, der kein Holz gesehen hat, das ist war ein großartiger Wein. Also ich habe selten oder so gut wie nie einen besseren Bordeaux getrunken für 10 Euro als das. Das fand ich super.
Ich gucke gerade,
wie ich bin ja immer auf der Suche nach Weinen, so wie jetzt hier für die Sendung auch, aber im Allgemeinen auf der Suche nach Weinen, die irgendwie um die 10 Euro kosten und wirklich Charakter haben. Ja? Das ist halt, und das war halt bei dem der Fall, das war der 2010er Le Petit Champ, heißt der, und das ist echt richtig guter Wein gewesen.
Der Winzer aus dem Cartoon heißt Richard Leroy.
Richard Leroy.
Leroy.
Das Leroy, ja.
Ehemaliger Bankangestellter, der trockene Weißweine in sehr viel kleineren Mengen, als er verkaufen könnte, produziert.
Aha, nee, dann ist das was anderes. Der Winzer von Chantetré, der heißt Jean-Michel Combe. Mhm. Na gut, wie auch immer. Ich habe jedenfalls vor einigen Wochen hier mit ein paar Leuten in Hamburg, weil wir noch bei dem Terroir waren, das sogenannte Wurzelwerk-Projekt probiert. Das sind drei Winzer, die haben zusammen studiert in Geisenheim. Und die haben mittlerweile eben die Weingüter ihrer Eltern übernommen. Und in diesen Weingütern befinden sich jeweils eine sehr berühmte Lage. Das ist der Schadhofberg an der Saar, eine Lage im Niersteiner Roten Hang in Rheinhessen und dann noch der Heiligenberg im Kammtal in Österreich. Mhm. Weingüter heißen von Höfel an der Saar. Dann Gunderloch in Rheinhessen und Jocic in Österreich. Und die haben sich überlegt, was ist denn jetzt eigentlich mit Terroir und was hat denn der Boden zu sagen, was hat der Winzer zu sagen, was haben die Hefen zu sagen in dem Weinberg, ja, was haben die Hefen im Keller zu sagen, was passiert, wenn wir die Trauben tauschen, wenn jeder also aus dem eigenen Weinberg Trauben verarbeitet, aber eben auch die Trauben der anderen.
Das ist immer eine geile Idee.
Ja, die haben alle Riesling, ne? Also das sind alles Rieslinglagen und unter anderem, also aber vor allem die Rieslinglagen und die haben sich gesagt, okay, wir ernten eben aus einem Teilbereich, wir machen daraus drei Portionen und eine behält man selber und die anderen beiden werden mit einem Kühltransporter eben zu den anderen beiden Weingütern geschickt. Das haben die dann eben alle drei gemacht. Und die haben dann festgelegt, sozusagen die Rahmenbedingungen, wie sie das im Keller verarbeiten, also Spontanvergärung, also ausschließlich eben sozusagen die Hefen, die schon da sind. Wobei da eben immer die Frage ist, wie viele Hefen kommen aus dem Weinberg und wie viele Hefen sind eigentlich im Keller. Und inwiefern beeinflussen eben die Kellerhefen vor allen Dingen den Stil eines Weingutes.
Ja.
Also sie haben gesagt, spontanvergoren. Sie haben gesagt, wir bauen alle drei das im Edelstahl aus. Wir nehmen die gleiche Maische-Standzeit, sprich die Standzeit sozusagen, wo die gepressten Beeren mit dem Saft zusammenbleiben. Mhm. Ja? Also schon Stunden entscheiden über den Stil eines Weines. Ne? Also kannst du dir vorstellen, die Trauben werden angepresst, die liegen im Saft und beim Rotwein kannst du es dir noch besser vorstellen. Zuerst ist der Saft weiß. Und wenn es dann angepresst wird, wird es halt roter, ne? Durch die
Wie lange dauert das eigentlich, bis es rot genug ist? Also wie lange liegt der Wein da normalerweise auf den Trauben?
Das kommt immer darauf an, wie man es verarbeitet. Also beim Rotwein sind es schon ein paar Tage, ne? Mhm. Also es kann schon gerne mal 2-3 Wochen auch sein. Und beim Weißwein sind es halt manchmal nur ein paar Stunden, ne? Wenige Stunden. Manchmal wird es auch direkt abgepresst, ja. Du presst, der Saft läuft unten raus, jetzt bei Champagner oder so zum Beispiel, der Saft läuft eben unten raus und Feierabend, ne? Aber man kann halt auch sagen, wir pressen es an und lassen die Schale drauf auf dem Saft eine Zeit lang. Das führt immer dazu, dass eben Gerbstoffe, Phenole und so weiter aus den Traubenhäuten mit in den Wein kommen und der Wein wird anders, ne? Und wenige Stunden sozusagen, gerade beim Weißwein, entscheiden dann eben schon deutlich über den späteren Wein. Und da haben sie sich halt verabredet, wir machen es gleich. Und dann haben sie den Wein auch noch außerhalb des eigenen Weingutes verarbeitet, also außerhalb des eigenen Kellers, sagen wir mal so, um nicht zu viel von diesen Kellerhefen drin zu haben. Ja, und dann haben sie den Wein eben im Prinzip die ganze Zeit gleich ausgebaut, auf Flaschen gefüllt und daraus sind eben entsprechend 9 Weine entstanden. Ne? Mhm. 3 Weine von 3 Winzern aus 3 Lagen. Und die haben wir verdeckt verkostet, um mal zu sehen, ob wir das rausschmecken, was jetzt von wem ist. Ne? Was und? Ist die Lage? Ja, wir haben uns erstmal bei einer halben Stunde darüber diskutiert, wie wir die Weine jetzt verdeckt präsentieren. Also ob wir die jetzt sozusagen alle 9 wild durcheinander mischen und ganz durch Zufall eben einen Wein nach dem anderen probieren. Mhm. Oder ob wir es zumindest ein bisschen sortieren. Und wir haben es dann ein bisschen sortiert. Das heißt, Wir haben die Lage zusammengenommen, also die drei Weine aus der Lage jeweils. Mhm. Es war aber nicht klar, welche Lage es ist. Und es war eben nicht klar, welcher Winzer welchen Wein gemacht hat. Also man wusste nur, es die drei Weine, die man jetzt nebeneinander trinkt oder
kommen
probiert,
die kommen aus demselben Berg.
Ja. So. Ja, wir waren dann, nachdem wir die Weine durch hatten, waren wir uns sicher, welcher Flight sozusagen, also welche Dreiergruppe, welcher Weinberg war. Das wurde dann schon klar. Also wir hatten als erstes eben Rheinhessen, diesen roten Hang im Nierstein. Das ist halt, da ist noch Schiefer drin, da ist auch Rotliegendes drin, ein bisschen Buntsandstein und so weiter. Der zweite war Heiligenberg, also die österreichische Lage, wo sehr viel Urgesteinsböden sind, also sehr alte, auch sehr feste Böden, also wirklich Gestein, hartes Gestein. Und das dritte ist halt Schiefer, reine Schieferlage aus dem von der Saar gewesen. Ne? Und der Schatzhofberg, der schmeckt meistens oder ganz häufig auch immer so ein bisschen nach, so leicht salzig, so ein bisschen salin. Und diese Schiefernoten waren eben in den Weinen auch wirklich drin, ne? Dieses Schiefergesteinige. Das konnte man also ganz gut. Also das dritte war sozusagen das Einfachste vom Riechen her schon, ja. Da war das schon eigentlich klar, dass das Saar ist, also Moselsaar. Ja, aber wer dann welchen Wein gemacht hat, haben wir, es hatte keiner alle neun Weine richtig getippt. Mhm.
Aber es kann war das überhaupt dabei, irgendjemand, hat, also gelingt das überhaupt irgendjemandem, ja, das, immer zu treffen?
Ja, nee, nicht. Also es war einer dabei, der hat acht getippt, das war schon ziemlich gut. Und einige, darunter gehörte ich auch, haben sozusagen beim ersten und bei der zweiten Gruppe einen Winzer vertauscht und damit hattest du dann schon vier weniger, ne? Ja, also klar. Ich hatte dann fünf richtig. Und das ist schon ganz spannend. Also wir haben echt viel drüber gesprochen und diskutiert, was sein könnte. Und also man kann es so schon auch nachvollziehen, was die Hand des Winzers ist, was das Besondere irgendwie des Weingutes irgendwie ist. Und aber es ist irgendwie trotzdem verrückt, dass das alles so, dass man es nachher rauslesen kann, obwohl die versucht haben, so gleich wie möglich zu arbeiten.
Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte, du sagtest ja vorhin Jurčić. Von Jurčić hatte ich mal einen Sekt, Method Jurčić heißt der.
Ja, im Norden Berlin.
Im Norden Berlin, genau. Und das war, dann habe ich das schon mal erzählt, ne? Redundanz. Nee, das war der spektakulärste, das war zumindest der bemerkenswerteste Sekt, den ich je getrunken habe. Mhm. Weil das war ein richtig guter Sekt, in dem du die Hefe nicht mehr gemerkt hast. Mhm. Dass da Hefe drin gewesen sein muss, hast du daran gemerkt, dass er Blubberbläschen hatte. Aber du hast halt überhaupt nichts mehr von diesem Hefearoma, dieses Nussige, was Sekt und Champagner.
Ja, oder Brioche oder was
Brioche, auch immer. Genau, das ist, ja. Nichts, null. Der war glasklar. Mhm. Ja, der war halt glasklar.
Der war auch Brut Natur, das heißt, er hatte keine Dosage, der hatte keinen zusätzlichen Zucker dazu bekommen.
Das war echt hervorragend. Also wenn du dir den besorgen kannst, also falls du nicht.
Ich habe ihn gestern probiert.
Ja. Ah, schön.
Vorgestern, ne? Moment. Doch.
Also den fand ich wirklich spektakulär. Genau. Und der ist, natürlich war der jetzt im Restaurant saumäßig teuer, weil die wollen ja auch irgendwie was verdienen, aber war halt Geburtstag von einer Freundin und wir haben halt einen aufgemacht.
Ja, der war auch so nicht, der ist auch so nicht günstig, ne?
Das ist also 25 Euro oder sowas.
Aufwendig gemachter Sekt, genau. Und den du hattest, der war von 2007, ja. Das heißt, der hat irgendwie einfach auch 6 Jahre irgendwie im Keller gelegen, ja. Totes Kapital. Ja. Das kostet halt alles Geld, ne? Und die machen das nur in sehr kleiner Menge.
Ich finde den, was kostet der denn, wenn du den so im Einzelhandel kaufst?
Keinen blassen Schimmer, ehrlich gesagt.
Ich meine, der wäre irgendwie so Mitte 20 Euro oder sowas. Also so teuer ist der, glaube ich, gar nicht.
Okay, also wie ein günstiger Champagner oder so. Ja. Oder wie ein sehr teurer Cremant oder sowas. Ja.
Ja, ich sehe gerade hier 2007, 21,40 die Flasche.
Okay, da kannst du nichts gegen sagen. Wenn es ein guter Sekt ist, dann, ja, ist natürlich Geld, aber für was
Besonderes. Ja, klar, aber es ist im Bereich,
für was Besonderes. Halt immer, für Schaumwein zahlst du halt, für was einen besonderen Schaumwein zahlst du halt direkt immer sehr viel mehr Geld als für den normalen Wein. Ne?
Ja.
Ja. Ist halt ein grüner Veltliner, also sechs vom grünen Veltliner, was schon sehr selten ist. Und es passt gut, ne? Das kann man gut machen. Also ich war gestern, ich war auch heiß drauf, das zu probieren. Also ich habe 2007 hatten sie gar nicht mehr, aber 2008. Mhm. Und eben auch einmal diesen Brüttner Tür und dann noch einen mit ein bisschen Süße hinten raus, was aber kaum auffällt. Nur so zum Schluss ist es so ein bisschen cremiger. War auch sehr schön. Mhm. Ja, war auch sehr gut. Das war hat auch Spaß gemacht, also die Probe bei Jurčić. Das ist so ein alteingesessenes Weingut in Österreich und wo einfach auch sehr viel passiert in den letzten Jahren, so im Hintergrund, ja. Also der Sohn hat halt übernommen von jetzt, also sozusagen offiziell erst vor, weiß ich nicht was, 2 Jahren vielleicht oder 3. Aber die hat schon halt viel länger im Hintergrund so Sachen vorbereitet, so Projekte, wie zum Beispiel das auch mit dem Sekt und irgendwie Wein in der Amphora ausbauen und all so Sachen. Also da wird viel experimentiert und
Wein in der Amphora ausbauen ist ja auch schön.
Ja, das ist ja ein Trend, der so ein bisschen so eine Randerscheinung, die aber immer mehr Leute machen. Mhm. Ist ja eine ganz, also sozusagen die Urform, wie man überhaupt Wein ausbaut.
Ja, weil die Römer nichts anderes hatten,
ne? Ja. Ja. Die Römer haben es in der Amphora ausgebaut und in sozusagen im Urgebiet des Weinbaus Georgien etc., da am Schwarzen Meer, hat man das halt auch gemacht, schon vor Tausenden von Jahren. Mhm. Und in Georgien macht man das immer noch so. Und von da aus ist das jetzt wieder so ein bisschen sozusagen in so eine alternative Szene reingeschwappt. Und es gibt sehr schöne Exemplare davon, aber es gibt halt auch Sachen, die kannst du echt nicht trinken. Hm. Das ist halt so. Aber es ist halt Experimentalwein so ein bisschen. Ne? Hm. Ja. Und davon habe ich so einige probiert, auch in Österreich. In Deutschland findet man es sehr selten. Das macht kaum jemand.
Warum
die,
nicht?
Boah, ich glaube, irgendwie sind die hier nicht so experimentierfreudig wie schon in Österreich. Da ist schon mehr Experimentierfreude. Also da habe ich viel, viel mehr schräge Sachen probiert, als du in Deutschland überhaupt probieren kannst, obwohl wir natürlich ein größeres Weinland sind eigentlich, ne?
Ja, eben. Also das wundert mich halt gerade, weil eigentlich müsste doch hier gerade hier dann auch Platz sein für irgendwelche wilden Experimente.
Ja. Ja, eigentlich schon.
Andererseits sind wir halt sehr ordentlich. Wir sind halt sehr ordentlich, ne? Das ist halt auch immer so.
Wobei die Österreicher auch ordentlich sind.
Ja, ja? Also ich habe immer das Gefühl, als wären die Österreicher dann doch bei allem Getue und Gehabe, was die da so an den Tag legen, als wären die doch, das hätten die doch ein bisschen ein anderes Mindset. Also es wären die doch ein bisschen anarchischer noch so. Also kann mich da
ja, wobei, wenn man so in die Politik guckt und Wirtschaft und Behörden und so weiter, ist es, glaube ich, auch nicht besser als hier.
Das stimmt.
Ja. Ja. Aber vielleicht trotzdem. Vielleicht sind sie es trotzdem.
Was trinken wir denn jetzt eigentlich?
Nach der Scheurebe?
Ja.
Nach der Scheurebe würde ich sagen, ist toll, ne? Also ich habe gerade noch einen Schluck genommen.
Es fällt mir auch sehr schwer, den zuzumachen, beziehungsweise es fällt mir sehr schwer, mich nicht damit zu betrinken, jetzt schon.
Was ich total schön finde, ist dieser, was jetzt, finde ich, auch nochmal prägnanter geworden ist, hinten raus diese Säure wie von einer Grapefruit, ja, also so eine leicht pikante Note. Also es ist nicht bitter, aber es ist so eine erfrischende Grapefruit-Note, finde ich super. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, machen wir die beiden Silvaner auf und tun ins linke Glas tun wir den Silvaner vom Buntsandstein.
Wo ist er denn? Da, Buntsandstein ins linke Glas. So, ich mach mal wieder Atmo, zumindest versuche ich's.
Ja.
Ach, sehr schön. Da, warte mal, ins linke Glas. Ah, da, warte mal, so, der kommt nach links. Dann muss der andere nach rechts, weil links ist ja auch kein Platz mehr. So, dann gucken wir das erste Glas, jetzt das zweite, Atmo. Sehr schön. So. Ich habe mir übrigens, du hattest die doch empfohlen, diese Stelzle-Gläser. Wie hießen die nochmal?
Ja.
Wie hießen die nochmal? Na, die du immer empfiehlst. Diese Quattrophil.
Quattrophil,
ne?
Quattrophil, ja.
Genau. Die habe ich mir, weißt du, da bin ich dann ja auch ewig drum rumscharwenzelt und sowas. Und eigentlich brauche ich halt keine Gläser mehr. Ich habe echt genug.
Ja.
Also ich habe jetzt nicht irgendwie 1000 Gläser, aber ich habe halt noch, also ne, diese Zalto-Gläser, die wir uns damals geholt hatten.
Ja.
Davon habe ich halt welche. Dann Gabriel hattest du mir ja empfohlen, da habe ich dann ja auch direkt. Ich bin ja auch so, ne? Ich ruiniere mich ja irgendwann, weil ich immer so Empfehlungen nachlauf. Und diese Quattrophil hätte ich halt auch gerne gehabt, weil die sehr hübsch sind. Und bin dann so drum rumschwänzen und dachte aber immer, ah, nee, ey, das kostet ja dann auch irgendwie wieder, weiß ich gar nicht, 45 € so ein Karton oder so. Also die sind ja nicht ganz billig.
Nee, ganz billig sind die nicht, aber sie sind halt vergleichsweise sehr günstig für die Qualität. Ne?
Klicke ich so auf Amazon rum und die haben doch immer so, ja, hier Neupreis und dann darunter so gebraucht und neu, ne? So ab so und so viel Euro. Also die haben ja immer noch so ein Outlet irgendwie Dingsi.
Ach so.
Ach, und dann steht da allen Ernstes, was ich...
Plan.
Ich guck da immer hin und dann steht da allen Ernstes, was eigentlich total absurd ist, 6er-Karton Quattrophil Weißweingläser,
okay.
Die normalerweise irgendwie 40 oder 45 kosten, für 18 gebraucht. Und ich dachte so, hä?
Ach, super.
Wie? Was? Wie geht das? Also war mir irgendwie total unklar. Wahrscheinlich hat die sich einer bestellt, hat sich gedacht, ach fuck, die sind viel zu klein oder weiß der Geier was, und hat die zurückgeschickt. Oder vielleicht okay. Auf einer Party mal benutzt oder so, weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich jetzt 6 von diesen Gläsern für 18 € gekriegt. Und das finde ich irgendwie dann doch mal einen sehr geilen Kurs. Also da war ich ja. Richtig happy. Ich bin gespannt, ich habe noch nie draus getrunken, sind relativ frisch. Womit fangen wir an? Mit dem Buntsandstein?
Ja, ich habe ja auch bisher keine. Ich habe die ja nur bisher also mal auf einer Verkostung gehabt.
Und, ach so. Ach, dann schenke ich dir 2, wenn ich dich nächstes Mal besuche. Hat ja nichts gekostet. Aber das ist also wenn ich bei Amazon irgendwie nach irgendwas gucke, also ganz gezielt nach was haben will, gucke ich immer zuerst, was gibt's denn da in gebraucht, weil das auch total oft halt Rücksendungen an Amazon sind, die dann irgendwie nochmal so für 10, 15, 20% billiger verkaufen.
Ja, verrückt.
Und nur bei Gläsern hätte ich mir das eigentlich nicht vorstellen können, weil das irgendwie hätte ich halt nicht. Fangen wir mit dem Buntsandstein an oder mit dem Muschelkalk? Genau,
wir fangen mit
dem
von links nach rechts an.
Ne? Wir fangen mit dem Buntsandstein an.
Buntsandstein Silvaner. Oh. Steht hinten drauf, Franken Tüngersheimer Silvaner. Trocken. Und genau, das andere ist dann der Muschelkalk. Müsste auch draufstehen, Frickenhausen. Ja, wobei eben Frickenhausen der Ort unterhalb Würzburgs ist und Tüngersheim eben oberhalb Würzburgs im Main-Dreieck. Also die haben 10 Hektar etwa, das Weingut. Mhm. Also ein relativ kleines Weingut. Also ich meine jetzt typisch für Deutschland eigentlich so. Wir haben ja sehr selten große Weingüter, zumindest jetzt große Qualitätsweingüter. Das gibt's eigentlich nur so eine Handvoll. Und da haben halt vor ein paar Jahren Matthias und Melanie Stumpf zunehmend die Verantwortung übernommen, wobei Matthias eben im Keller und im Weinberg arbeitet und Melanie mehr Marketing macht, also Geschwister. Und seitdem die das machen, ist dieses Weingut, was eben auch VDP-Weingut ist, also zu diesem Verband Herr Prädikatswinzer gehört, seitdem die das machen, machen die Furore. Ja, also das ist, man kann wirklich schon sagen, schlagartig bekannter geworden, vor allen Dingen eben für ihre Silvaner. Unter anderem eben für den Buntsandstein, weil man, und da würde ich mich jetzt anschließen, selten so glasklare Silvaner probiert hat, so ohne Schnickschnack und also wirklich auch jetzt kommt es wieder, terroirbetonte oder bodenbetonte Weine wie dort. Probieren wir mal.
Ja, ist in der Nase weh viel, viel zurückhaltender als die Scheurebe.
Mhm.
Aber nicht weniger komplex, also ganz im Gegenteil.
Keine Aromarebsorte, ne? Mhm. Wir sind ja selbst als ein Riesling ist eigentlich eine Aromarebsorte.
Ja,
weil sie
ja extrem stinkt.
Mhm. Silvaner hat von sich aus schon eher diese etwas gemüsigen Noten manchmal. Mhm. Ne?
Hui.
Ist halt eine sehr, sehr alte Rebsorte.
Und ja, so schmeckt sie aber auch.
Riesling irgendwo.
So schmeckt sie auch gerade, finde ich. So unaufgeregt. Also ich finde, der schmeckt gelassen.
Ja, das ist eine gute Beschreibung, finde ich auch. Das ist eine sehr gelassene, sehr erdnahe, also wie soll ich sagen, so eine erdverbundene, so eine geerdete Rebsorte. Ja. Die hat halt nicht das Aroma vom Riesling.
Oh, ist der toll.
Selten.
Meine Güte, heute ist aber schwer. Der hat auch so eine Bitterkeit von der Grapefruit, aber ohne die Zuckrigkeit dabei. Das ist sehr interessant.
Und ruhig mal...
Dauert der lange auch.
Ruhig mal nebenbei sozusagen den anderen Wein schnuppern und probieren, weil das sind halt... Die werden schon sehr ähnlich ausgebaut, ja? Also es ist...
Ja.
Im Prinzip ist der Ertrag der gleiche. Es sind irgendwie so 60, 70 Hektoliter irgendwie pro Hektar und Restzucker und Säure sind sehr ähnlich und das, was die Weine wirklich unterscheidet, also es dürften auch wahrscheinlich ähnliche Klone sein, also ähnliches Rebmaterial, das, was die beiden wirklich eben markant unterscheidet, sind diese 30 Kilometer mit den unterschiedlichen Böden. Ne? Normalerweise ist eben der Buntsandstein ein bisschen säurebetonter, so ein bisschen mineralischer und der Muschelkalk ist ein bisschen cremiger und so.
Stimmt. Hat man in der Nase sofort. Habe ich in der Nase sofort, aber auch nur in meinem Spezialglas. Also ich fülle die ganze Zeit, also ich habe jetzt irgendwie zwei normale Gläser und das Spezialglas mache ich dann immer nochmal voll und spül's aus und der Muschelkalk ist wirklich wesentlich cremiger, jedenfalls in der Nase. Auch viel präsenter. Ich finde halt der Buntsandstein, der ist unglaublich weit hinten in der Nase. Also selbst in meinem Dings, in meinem Probierglas.
Boah. Ja. Mhm. Ah, das ist schon ziemlich gut.
Aber ganz anders.
Ich habe jetzt gerade erst den ersten, also den
Buntsandstein. Was ich halt wirklich irre finde, ist, dass der hat so eine aberwitzige Länge. Also ich habe das Gefühl, dass ich lange nichts im Glas hatte, was so lang auch im Mund geblieben ist dann hinterher.
Also im zweiten, finde ich, schmeckt man deutlich den Kalk raus.
Der erste hat so ein bisschen was Dreckiges. Was ist denn das? Also nicht unangenehm, sondern ne, so wie Erde, erdig halt, trockene Erde.
Ja.
Boah, da möchte man sich nicht entscheiden müssen.
Nee, ne?
Nee.
Das erste Mal sind die mir aufgefallen mit ihren Weinen vor 2 Jahren, glaube ich, bei diesen großen Gewächsproben, die der VDP eben veranstaltet jährlich. Also sozusagen die Top-Gewächse dieser VDP-Weingüter dann präsentiert werden. Und da ist das Niveau sowieso schon hoch. Und dann kam ich da an den Tisch und habe zum ersten Mal, glaube ich, von denen, also zumindest, dass ich mich erinnern kann, dann eben großes Gewächs probiert und das machte so Pam, ja, so richtig, das knallte so richtig rein, weil es so...
Sind das die großen Gewächse, die wir gerade trinken?
Nee, das ist hier Ortslage, ja, das ist sozusagen, es gibt ja den Gutswein, darüber gibt es den Ortswein und dann gibt es den Lagenwein und dann gibt es nochmal die großen Gewächse, ja, und das ist hier sozusagen die zweite Stufe in dieser vierstufigen Skala, ne? Der nächste wäre dann Kapellenberg, also der würde dann Silvaner Kapellenberg heißen. Mhm. Beziehungsweise Mönchshof, glaube ich, ist dann das große Gewächs. Ja.
Gibt's Mönchshof noch von anderen Winzern? Weil ich das Gefühl habe, schon mal Mönchshof getrunken zu haben.
Ja, Also alle Lagennamen, die irgendwas mit Heiligen, mit Mönchen, mit Klöstern, stimmt, und so weiter zu tun haben, die findest du relativ häufig.
Ja.
Ob das jetzt dort, muss ich mal gerade gucken.
Mhm.
Aber das ist, glaube ich, keine Einzellage, die die alleine haben, also keine Monopollage. Mhm. Das wirst du noch von jemand anders bekommen können, ja. 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 Das hat auch so ein, mit dieser ganzen Säure und dem ganzen Saft und diesem Grip am Gaumen irgendwie so dieses rassige, das hat einfach auch irgendwie Potenzial, ne? Für ein paar Jahre, würde ich sagen. Also, das ist ein Wein, den kannst du ganz gut auch in den Keller legen, noch 2-3 Jahre bestimmt, ja. Also wenn die Scheurebe wahrscheinlich der teuerste der drei Weine ist, also wenn der letztes Jahr schon knapp 20 Euro gekostet hat, ich glaube, diese Silvaner, von denen wir jetzt sprechen, die kosten sowas um die 10.
Mhm.
Und das macht schon echt Spaß, finde ich.
Der Buntsandstein ist ein bisschen knackiger, kann das sein?
Ja. Ja. Der Buntsandstein ist ein bisschen knackiger. Die Säure ist klarer irgendwie. Mhm. Ne? Die Aromen sind so ein bisschen frischer, ne? Also es ist, also wenn in dem linken sozusagen eher grüner Apfel ist, dann ist in dem rechten, also in dem Muschelkalk, eher so ein bisschen so ein leicht gelber Apfel, würde ich sagen. Mhm. Ja? Also so von der Aromatik her. In dem linken ist ein bisschen mehr Zitrus.
Mhm.
Also eher so Zitrus-Limette, und in dem rechten ist eher so ein bisschen eher so ein Hauch Pomelo oder sowas, ja. Also
Pomelo.
Das ist alles so ein bisschen gesetzter,
ich noch nie
so ein
gegessen.
Bisschen. Ja, oder rote Grapefruit oder so. Nee, Grapefruit ist schon wieder zu säurebetont. Also ja. Pomelo ist so vielleicht eine der weniger sauren Zitrusfrüchte.
Mhm.
Also der rechte ist deutlich gelber, finde ich, in der Aromatik, ja, als der linke.
Gelber trifft es eigentlich sehr gut. Und der hat ein bisschen mehr von dieser, hat ein bisschen mehr so einen leicht bitteren Nachgeschmack. Aber nicht unangenehm.
Nee.
Muss man ja immer dazu sagen.
Und wenn du jetzt Essen dazu dir vorstellst, dann ist der linke eigentlich eher Fisch, ne? So Fisch, keine fetten Soßen, sondern eher so Fisch mit Zitrone und
Na echt, da würdest du noch Zitrone dazu tun, halt beim Essen?
Ja, also ein bisschen Zitrone auf dem Fisch würde ich schon drauf tun.
Nee, ich meine zu dem Wein, also auf das Essen zu diesem Wein.
Ja.
Mhm.
Würde ich schon machen.
Oh, ich habe jetzt gerade mal die Scheurebe ins dritte Glas getan. Heieiei. Mein Gott, ist das gut.
Ja, das ist gut. Wobei wenn du es jetzt einschüttest, hat die Scheurebe tatsächlich ein bisschen was von Stachelbeer. Ganz am Anfang. Grapefruit und Stachelbeer, finde ich.
Mhm.
Das geht dann wieder weg mit der Stachelbeere, aber am Anfang ist so ein bisschen was von diesem leichten
Pyrazin. Na, im Mund bleibt die aber lang. Und dann geht sie weg. Ja, die Stachelbeere, der Scheurebe, bleibt Stachelbeere im Mund recht lang. Und dann geht sie weg und überlässt der Grapefruit halt das Feld.
Ja.
Aber eher der Schale der Grapefruit. Zesten heißt es auf Neudeutsch, ne?
Zesten, ja, genau.
Da hast du echt mal Treffer, echt einen Volltreffer gelandet. Also das ist echt toll.
Ja, das ist auch eines der Weingüter, die mich in den letzten 2 Jahren irgendwie mit am stärksten überzeugt haben.
Wobei die Scheurebe, die ist so üppig, Die ist wirklich, die ist so üppig, mit der würde ich mich wahrscheinlich nicht auf den Balkon setzen, um mich zu besaufen. Hä? Sondern das ist eher so ein Ding, da setzt du dich mit vier Leuten hin und trinkst teilst die Flasche durch vier oder sechs Leute, weil dann reicht's auch. Also das ist halt so viel, was da mitkommt, dass ich... Das ist
schon sehr konzentriert, ne?
Genau, das, ja. Also...
Ja.
So zum auf den Balkon setzen und wegtrinken sind die anderen beiden wesentlich besser geeignet.
Ausspucken. Ja, Silvaner kriegt man in Wien ja jetzt selten.
Echt?
Ja, Silvaner kriegst du eigentlich nicht in Österreich. Dafür kriegst du halt einen grünen Veltliner, der eben auch ja keine Aromarebsorte ist, sondern auch eher manchmal in so einer leicht gemüsige Richtung tendiert. Mhm. Oder eben ganz frisch getrunken, auch eher in diese zitronige, in diese Zitrusrichtung.
Ja. Der Muschelkalk ist mir zu, der ist mir zu, was ist mir der denn? Zu glatt? Cremig? Ist das cremig? Das ist cremig, ne?
Ja, ist cremig.
Der ist so, der ist mir zu weich im Mund. Also ich habe das gerne, wenn er ein bisschen knirscher ist.
Ja, kann ich verstehen.
Ja, dann habe ich jetzt eine Reihenfolge.
Mhm. Den Muschelkalk, der Buntsandstein, also jetzt neben den Gerichten ist es so zum so trinken einfach perfekt, ne? Also jetzt für Sommer.
Ja.
Also das ist schon wirklich ein anspruchsvoller Wein, aber er macht einfach so viel Spaß, den kannst du auch einfach so wegsaufen. Mhm. Den Muschelkalk würde ich tendenziell auch eher zum Essen einsetzen. Mhm.
Ja, da fehlt was, da muss noch irgendwas dazu.
Dann würde ich aber da eben weniger Fisch nehmen, sondern eher Fleisch, also helles Fleisch, Kalbfleisch oder Schwein oder sowas. Mhm. Schweinereien. Super. Und mit der Scheurebe kannst du schon ein leichtes Curry, wenn es nicht allzu scharf ist, begleiten, beispielsweise. Mhm. Ja, da ist es super.
Aber ist schon spektakulär,
die Scheurebe. Ich würde den ohne Probleme mit auf die Terrasse nehmen. Ich finde den.
Die Scheurebe?
Könnt den auch so trinken.
Ja. Probiere ich gleich mal aus. Pass auf. Obwohl, es ist, glaube ich, kalt draußen, oder? Ich weiß gar nicht. Ist es kalt draußen? Ich weiß es gar nicht. Ich wollte das gleich mal ausprobieren mit der Scheurebe.
Nee, also hier werden noch 21 Grad angezeigt. Kann man jetzt nicht meckern für Hamburg. Mhm. Ja, schön, 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 schön.
Berlin 18 Grad, schreibt Mo gerade in den Chat.
Okay.
Ja, schön.
Ich hätte ja mal überlegt, also... Wir haben ja eigentlich mit Deutschland, Österreich angefangen. Jetzt haben wir noch so ein paar, jetzt habe ich noch so ein paar Weingüter vorgestellt. Damit könnten wir natürlich weitermachen. Könnten aber auch so langsam mal in ein anderes Land weiter.
Kennst du dich in anderen Ländern denn gut genug aus? Oder ist das jetzt eine unverschämte Frage gewesen?
Also an der deutschen Wein- und Sommelier-Schule unterrichte ich ja Frankreich.
Frankreich und Deutschland, das verstehe ich ja noch, dass man sich da auskennt. Aber wenn ich so in Länder gucke wie Italien, wo gefühlt in jedem dämlichen Kaff eine neue Rebsorte wächst, ich habe da nie Überblick. Also italienische Weine stehe ich immer wie so ein Analphabet davor. Pardon, ich musste aufstoßen. So.
Ging mir lange Zeit auch so. Mittlerweile habe ich, glaube ich, einen ganz guten Überblick. Also ich bin jetzt kein Italien-Spezialist. Da gibt es andere, die da fitter sind. Aber mittlerweile habe ich einen ganz guten Überblick.
Okay.
Und da gibt es ein paar schwächere Stellen. Ich bin jetzt nicht kein Piemont-Spezialist, weil ich einfach auch gar nicht die Kohle habe, mir irgendwie Barolo und Barbaresco in größeren Mengen einzukaufen, um das mal hier und da zu probieren. Ja, das ist ja immer auch so eine Sache.
Also ich meine, ich feiere. Dann ist das doch die Chance, diese Sendung. Dann schreibt doch einfach die Winzer und sag, hier, wir machen den erfolgreichsten deutschsprachigen Wein-Podcast. Ich fälsch dann irgendwelche Zahlen zusammen oder frag mal rum, so ob nicht jeder mal 30 Sendungen runterladen kann oder sowas. Und dann vielleicht kriegen wir die dann ja für lau.
Ja, nee, das ist ja unsere Sache auch nicht.
Nicht? Also ich lasse mir gern Scheiß schenken, ernsthaft. Die müssen halt nur damit dann leben, dass ich erstens öffentlich mache, dass ich es geschenkt gekriegt habe und im Zweifelsfall mein Urteil keinen Wert mehr hat. Ne? Das ist ja immer das Problem. Wenn du irgendwie, wenn du dich nicht selbst drum gekümmert hast, also wenn du, kann ja auch sein, dass die Weine, die wir hier gerade trinken, total scheiße sind, wir aber so tun, als wären die super. Ne? Mhm. Damit müssen dann die, die das Zeug verschenken, halt immer rechnen. Das ist, dass das halt das Publikum sagt, naja, komm, der ist halt geschmiert. Was soll ich damit?
Ja, aber also ich meine, selbst rede ich immer so laut drüber. Wenn wir das dann irgendwie für lau kriegen, dann müssen die, die ja mittrinken wollen, das ja immer noch kaufen und das passt halt nicht. Ne? Barolo und Barbaretto kriegst du halt kaum unter 20, 30
ja, aber die
Euro
ja.
Die Flasche für den, ach so.
Das sind ja nicht so arme Schweine-Podcaster wie wir, sondern die haben es ja alle. Die gestopft von vorne bis hin. Hier, ne? Anne hat eben, also Anne hängt auch im Chat rum, die hat eben, was sie für Fleischbatzen mir vorhin als Bild geschickt hat, alleine was sie da jetzt gerade essen. Also da, das habe ich im Jahr nicht, ja, solche Mengen.
Wie das Quarkokrätchen jetzt, oder?
Ja, genau.
Ja. Ja. Anne Schüssler, ja, genau. Meine Idee war ja, mal im Chat irgendwie zu fragen oder abstimmen zu lassen oder nachher in den Kommentaren, ob wir jetzt noch irgendwie deutsche Weingüter weitermachen wollen oder ob wir irgendwie Richtung Südtirol gehen und dann runter nach Italien runter oder ob wir Frankreich machen und sozusagen mit dem Elsass weitermachen und dann durch die verschiedenen französischen Weinbaugebiete. Da war natürlich einiges vor, also sowohl Italien als auch Frankreich, aber wir haben ja auch Zeit.
Ich hatte auch nicht vor, Vrind jetzt irgendwie spontan einzustellen. Also selbst wenn ich das mache, dann machen wir es halt unter einem anderen Label weiter.
Ja.
Wen fragen wir? Ach komm, wir fragen den Chat. Das ist jetzt halt, ne, dann sind halt alle Podcast-Hörer sind dann jetzt aufgeschmissen. Los, Chat, was wollt ihr haben? Wollt ihr Weingüter, also deutsche Weingüter? Wollt ihr Italien oder wollt ihr, was war das dritte?
Frankreich.
Wollt ihr A, B oder C? Deutschland, Italien oder Frankreich? Da kommt Chat. Ach, die sind so langsam. Oder der Stream ist langsam. Kann natürlich auch sein, dass sie das noch gar nicht mitgekriegt haben. Siehst du, Mo Chat sagt, mehr, ja. Egal, Hauptsache Rom oder Madrid, Hauptsache Italien. Ach Gott. Ja, es ist Uneinigkeit im Chat. Ich würde vorschlagen, dann...
Ich hab's befürchtet.
Ja, ist doch immer so. Genau. Irgendjemand fragt nach Südafrika. Hallo.
Bitte Afrika.
Was hast du nicht verstanden? Was was machen wir falsch?
Der hat die Scheurebe schon ausgetrunken.
Wenn wir fragen, ob du Deutschland, Frankreich oder Italien haben willst. Ich kann nicht mehr, ich muss trinken. Mir ist wurscht. Deutschland, Frankreich, Deutschland. Also ich habe mehrfach Deutschland. Deutschland, wir bleiben in Deutschland.
Ja?
Hohecker, Südafrika ist raus. Ja, dann bleiben wir in Deutschland.
Mist. Gut, dann bleiben wir in Deutschland und machen erst nochmal Deutschland weiter. Auch gut.
Ja, dann machen wir erst Deutschland weiter.
Genau, wir hatten jetzt Württemberg, wir hatten Franken mit den Rotweinen vom jetzt Franken. Ja, und dann könnten wir eigentlich so mitten im Sommer nochmal weitermachen mit Mosel oder Nahe. Überlege ich mir mal. Also ich werde mal gucken, dass ich jetzt wieder jemanden finde, wo wir 6 Flaschen zusammen bestellen können, damit man nicht immer so hohe Versandkosten hat.
Ich empfehle, die Scheurebe zu lüften.
Zu lüften?
Ja, ich also einfach mal irgendwie eine Karaffe gießen oder länger offen stehen zu lassen, bevor man sie ausschenkt. Die entwickelt sich total klasse. Die verliert dieses... Ja, die hat halt so eine, also was ich üppig genannt habe, das ist halt sehr überwältigend gewesen und das verliert sie langsam. Das ist wirklich sehr angenehm.
Also man muss da dazu ja sagen, das sind eben 2013er Weine und das sind sehr gute Weine und sehr gut werden die ja meistens vor allen Dingen dadurch auch, dass der Winzer sie länger auf der Hefe lässt und erst spät abfüllt. Und dann brauchen die halt immer auch ihre Zeit, ne? Also entweder man lässt sie halt irgendwie ungeöffnet im Keller liegen noch eine Zeit. Die werden nächstes Jahr nochmal schöner sein als jetzt. Kann man von ausgehen. Aber wenn man sie dann eben ein paar Wochen oder wenige Monate eben nach der Füllung aufmacht, dann brauchen die einfach auch im Glas eine Zeit. Und abgesehen davon, ein guter Wein entwickelt sich auch im Glas irgendwie auch immer noch über Tage hinweg eigentlich, ne?
Ja, ich muss aufpassen, dass ich mich damit jetzt nicht volllaufen lasse, sondern den vielleicht noch 1-2 Tage stehen lasse, auch dass ich noch ein bisschen was davon habe.
Ja, probier's mal aus.
Herrlich.
Das ist eigentlich ganz schön. Normalerweise. Also das ist einfach, es verändert sich normalerweise total. Also, so wie jetzt, also genau, diese grünen Noten, diese grünen, grasigen Noten, die gehen dann ein bisschen weg und das Ganze wird so ein bisschen gesetzter. Auch das merkt man auch beim Buntsandstein-Silvaner, finde ich.
Scheurebe. Oh, du alte Scheurebe.
Aber der bleibt
echt unglaublich. Die Scheurebe wird toll. Die wird wirklich toll. Wirklich toll. 20 Euro? Scheiße. Da hätte ich jetzt aber gerne noch ein paar Flaschen von.
Ja, kann man schon machen. Also das ist jetzt auf meiner persönlichen Scheurebeskala auch ziemlich weit oben, muss ich sagen.
Auf der persönlichen Scheurebeskala ist das eine 15.
Ja, ich habe mal
nach oben
die einzige Rebsorte, genau, wo ich bei Facebook irgendwie Bilder poste mit dem Hashtag Scheu.
Ja.
Und irgendwie alle Scheus poste, die ich halt trinke. Mhm. Das mache ich sonst mit keiner Rebsorte, aber finde ich mit lustig. Der Scheu schon, weil ich finde Scheu einfach super. Also das Problem ist ja, dieser Sauvignon Blanc, der wuchert ja sozusagen durch die Weinwelt, ja, wie kaum eine zweite Rebsorte.
Ja.
Die ist halt. Also es gibt halt den klassischen Sauvignon Blanc, den findest du halt an Sancerre und Puy-Fumé, also an der Loire, am Oberlauf sozusagen des gesamten französischen Loire-Gebietes. Das ist eine Heimat und man findet ihn auch schon ziemlich lange in der Steiermark in Österreich. Und ansonsten auch in Bordeaux. Ja? Also nur, dass er da eben meistens mit Semillon gemischt wird.
Mhm.
So. Und ansonsten hatte der nirgendwo eigentlich was zu suchen. Und dann sind die irgendwann in Neuseeland auf den Trichter gekommen, bei Cloudy Bay, was dann auch sehr berühmt geworden ist, dass es super nach Neuseeland passt. Stimmt auch. Passt super.
Mhm.
Nur, dass da sozusagen ein Stil entwickelt wurde, eben der dann speziell für das Weingut Cloudy Bay berühmt wurde. Dann sind halt viele in Neuseeland nachgezogen, haben ähnliche Weine gemacht, hat irgendwie weltweit Anklang gefunden. Und wie das dann halt so ist, dann kommen die Leute hier auf die Idee und sagen, okay, wir machen das jetzt auch so wie die Neuseeländer, das verkauft sich ja gut.
Mhm.
Und dann hat die Aroma-Hefeindustrie halt geforscht und eine Hefe produziert. Ist jetzt auch nichts Neues, was ich sage, habe ich auch schon geschrieben und wahrscheinlich auch schon mal irgendwo anders gesagt. Ich glaube, bei der Sauvignon Blanc Sendung, also als wir österreichischen Sauvignon hatten, habe ich das schon mal gesagt. Aber wie auch immer, seitdem schmecken total viele Weine irgendwie, also vor allen Dingen Sauvignon Blanc nach Sauvignon Blanc, wie man das halt in Neuseeland macht. Zusätzlich noch irgendwelche anderen Rebsorten wie Sauvignon Blanc, wie man das in Neuseeland macht, weil halt die gleichen Hefen verwendet werden. Und wenn man dann auf eine Messe fährt, wie die Vivinum, wo also eben österreichische Weine präsentiert werden, wo es sehr viel Sauvignon Blanc gibt, in der Steiermark, dann kriegst du irgendwann einfach das Kotzen, ja. Das schmeckt dann alles nach einer Mischung aus Stachelbeer, frisch gemähtem Gras und Mango, Maracuja, Papaya.
Mhm.
Und das kann ich irgendwann nicht mehr trinken. Und dann ist so eine Scheurebe halt total entspannt. Also nichts gegen Sauvignon Blanc, es gibt total schöne Sauvignon Blancs, ja. Aber diese man kriegt halt mit dieser Sorte wie mit wenig anderen Sorten eine Uniformität hin auf einem guten Niveau, aber es ist halt so uniform und so viel Aroma, ja, so bam, 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 so vordergründig, dass es halt irgendwann total langweilig wird. Das, am Anfang ist das sexy, aber es geht halt schnell vorbei und wenn du dann, wie ich jetzt am Wochenende irgendwie ja auch unterwegs bist für die Firma und Sachen eben auch probieren musst und Winzer, mit denen auch zusammenarbeitest oder welche, die du neu entdecken willst oder so. Und dann trinkst du halt diese ganzen Sauvignon Blancs aus der Steiermark oder viele und die schmecken halt alle irgendwie nach grünem Gras und Papaya und Maracuja und Stachelbeer und weiß ich nicht was, ne? Nee, also ja. Und so eine Scheurebe daneben, die auch manchmal so ein bisschen was davon hat, aber dann doch wieder ganz anders ist. Das ist schon schön. Und das hier ist wirklich ein besonders schönes Exemplar, das muss ich echt sagen.
Das ist echt ein ganz toller Wein, super. Ja. Also ich bin auch wirklich sehr, sehr hingerissen davon. Das ist halt auch so ein Ding, ich glaube, ich werde mir davon einfach noch einen Karton kaufen. Mein Gott, dann ist es halt weg, das Geld.
Also man muss auch sagen, es gibt Scheureben aber, relativ selten für den Preis. Also
und das Tolle daran ist auch, was ich halt wirklich besonders schön daran finde, ist, das ist halt so eine Flasche Wein, die kannst du mitnehmen, wenn du eingeladen bist irgendwo. Bringst halt eine Flasche Wein mit und ich kann mir nicht vorstellen, dass der irgendjemandem jemals auf den Sack gehen würde, dieser Wein. Also der ist halt nicht, der verlangt, ja, wobei, einerseits also verlangt er nicht so viel von dir, andererseits kannst du da halt auch total viel drin finden, wenn du willst. Ich finde den toll.
Hm. Ist doch super. Wobei du mit dem Silvaner Bund Sandstein zum Verschenken ist ein bisschen günstiger, bist du auch super mit aufgehoben. Mhm. Mhm.
Interessanterweise verliert der Muschelkalk gerade diese komische Cremigkeit, die mir nicht so gefallen hat.
Okay.
Sehr, sehr seltsam.
Also Scheurebe ist meistens so ein Wein eben im 10-Euro-Bereich. Mhm. Also Gutswein, relativ selten so ein Ortswein wie hier jetzt. Beziehungsweise hier ist es, glaube ich, sogar ein Lagenwein. Genau. Johannesberg, Tüngersheim, Scheurebe trocken. Also es ist wirklich schon Lagenwein. Ja? Das ist schon sozusagen auf der dritten, also unterhalb des großen Gewächses, die höchste Qualitätsstufe, ne, im VDP. Ja. Und das hast du tatsächlich selten. Also das hat der Axel Köhler gemacht, also mein bevorzugter Rhein-Hessen-Winzer, der dann irgendwann keinen Wein mehr gemacht hat. Der hat eben auch eine, glaube ich, eine Lage gemacht, wenn ich mich nicht irre. Aber ansonsten findet man das relativ selten, weil Scheurebe eben dann doch nicht so hoch angesehen ist, dass jemand wirklich sozusagen so viel Zeit und Energie da reinlegt, dass er einen Lagenwein daraus macht.
Aber warum hat er aufgehört, Wein zu machen?
Matthias und... Ja, das weiß man nicht so genau.
Er hat einfach aufgehört.
Ja, also ich gehe mal davon aus, dass er nicht klargekommen ist mit seinem Vater. Das gibt's häufiger im Weinbau. Der hat halt... Also der war jemand, der hätte wahrscheinlich auch irgendwann mal mit Amphoren experimentiert und mit Maische vergorenen Weinen und so weiter. Der hat auch angefangen im Weinberg halt nicht mehr zu schneiden. Also es gibt so eine Idee, das machen so ein paar Leute, ein paar Winzer. Normalerweise sagt man ja, man muss die Rebstöcke alle zurückschneiden. Ja? Mhm. Also wenn du im Winter durch die Weinberge fährst, dann sind die Rebstöcke fast alle zurückgeschnitten. Axel Köhler hat gesagt, nee, mache ich nicht. Ich lasse die wuchern, die regulieren sich selber. Tun sie auch. Macht nur trotzdem kaum jemand. Und sein Vater war halt ein ganz klassischer Winzer, der natürlich eine ganz andere Idee hatte. Die haben im Wesentlichen Fasswein verkauft vorher, wie fast alle oder ganz, ganz viele andere Winzer. Nur, dass der, glaube ich, den Axel nicht so hat machen lassen. Deswegen ist der hat es schon mal versucht. Also der war mit Daniel Wagner zum Beispiel von Wagner Stempel zusammen in einer Klasse in Geisenheim. Mhm. In der Ausbildung und dann wollte er zu Hause was machen und dann sind die nicht übereingekommen, dann ist er halt auf andere Weingüter gegangen und so weiter und hat 10 Jahre später praktisch nochmal versucht und dann hat er 3 Jahrgänge gemacht und dann ist er irgendwie abgehauen. Also ich gehe mal davon aus, dass er und macht aber auch keinen Wein mehr, hat glaube ich die Schnauze voll gehabt dann davon, weil er eh das sozusagen nicht gesehen hat, dass er zu Hause das machen kann, was er machen will. Und das ist sehr schade, weil das war einer der Winzer, von denen ich am meisten gehalten habe, der wirklich super Weine gemacht hat und leider, glaube ich, nur 3 oder 4 Jahrgänge machen konnte. Mhm. Ja. Und der hat halt auch eine super Scheurebe gemacht. Und
wovon du natürlich noch 12 Flaschen im Keller hast.
Nee.
Mist.
Nee, leider nicht.
Hätte ich dir eine abgeschwatzt.
Nee, ich hab damals die Weine von ihm ja verkauft, als ich eben meinen Bauchladen hatte und musste die dann eben auch verkaufen, als ich eben zugemacht habe. Ich glaube, ich habe noch 1 oder 2 Flaschen davon. Müssen wir irgendwann mal aufmachen, Alter.
Ja, ich bitte doch sehr darum. Mhm. Ja, also sind wir fertig, ne? Womit betrinken wir uns denn jetzt?
Dann sind wir fertig.
Scheurebe?
Gute Frage.
Danke.
Ja, aber war schön, war ein Weinfest, ein kleines.
Ja, das hat jetzt wirklich, also wieder mal 3 wirklich sehr gute Weine. Also das so 2 okay, ein guter haben wir ja häufiger schon gehabt, aber richtig sehr gute.
Ja gut, wir hatten letztes Mal haben wir echt Pech gehabt. Also ich meine, du hattest
ich vor allen
der
Dingen,
eine weil war kaputt, ne? Kaputt der, war, ja. Ja, und der war wirklich schön. Der hat sich auch über Tage hinweg nochmal toll entwickelt. Das ist wirklich auch ein spannender Wein gewesen. Sehr schade. Gut, der Klefner war jetzt nicht aller, war auch nicht so dein Fall. Ich fand den gelben Muscatella ziemlich gut. Mhm. Aber es ist halt, das ich habe ja extra 3 Weine ausgesucht beim Hans Hengerer, die halt auch ein bisschen polarisieren. Ne? Das sind sehr also Weine eben auch abseits des Mainstreams. Ja, also ich meine, gelber Muscatella findest du hier in den Breitengraden nicht so oft, den Muskat-Rollinger sowieso nicht und Kliefner eben auch selten. Ne? Das ist halt so. Also, aber finde ich auch gut, solche Sachen einfach mal auszuprobieren und dann zu gucken, was einem schmeckt und was einem nicht schmeckt. Ja, aber das hier war jetzt sehr schön. Also Franken hatten wir ja die 3 Rotweine aus dem Weingut Klingenberg. Da waren wir auch schon sehr zufrieden mit. Mhm. Franken ist einfach auch eine schöne Weingegend, muss man echt sagen. Ja.
Gut. Ja.
Dann werde ich mal organisieren die Weine für die nächsten beiden Sendungen.
Ne? Das wird dann Juli und August.
Ja.
Wann die Termine sind, wissen wir noch nicht. Das werden wir dann ankündigen. Du auf originalverkorkt.de und ich im Blog zur Sendung vrint.de. Das waren die Flaschen. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.